Hallo und herzlich willkommen beim Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund ums Thema Wissenstransfer in der Lackier- und Beschichtungsbranche. Wir sind Elena Schüssler-Roggenhofer und Markus Füllers und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
Hallo Elena.
Hallo Markus.
Wir fangen heute nicht damit an, was wir in der letzten Folge diskutiert haben.
Mann, immer torpedierst du meinen Einstieg.
Genau. Wir sprechen als erstes über die Perle der Woche.
Die Perle der Woche. Irgendwie klingt das nicht gut, Markus.
Nee, wir können uns ja auch nochmal einen neuen Begriff überlegen.
Ja, ich habe immer das Gefühl, ich muss dann fragen, wer war deine Perle der Woche? Das ist wirklich gar nicht okay.
Nein, deswegen nennen wir es ja auch die Wissensperle der Woche.
Ja, stimmt, die Wissens. Ja, da kann ich fragen, wer war deine? Weil das kann ja an eine Person gebunden sein.
Kann so sein.
Ist es ja quasi auch bei dir, oder? Abstrakt?
Sehr abstrakt, ja. Soll ich mal meine Wissensperle erzählen? Also, ich lese gerade ein Buch. Mhm. Und zwar ein Buch von Dirk Steffens. Nicht von Steffen Seibert, da hätte ich jetzt beinahe was durcheinander geschmissen.
Siehst du, deswegen habe ich gesagt, das hat doch was mit einer Person zu tun.
Genau. Und der Dirk Steffens hat ein Kapitel geschrieben mit der Überschrift Dumm und Dümmer. Hm. Und dieses Kapitel, das habe ich jetzt schon so oft gelesen, weil das beschreibt zwei Effekte.
Er meint damit nicht den See, oder?
Nein, er meint nicht den Dümmersee. Er meint den Above-Average-Effekt und den Dunning-Kruger-Effekt.
Auf geht's.
Und das hat er hier tatsächlich auf anderthalb Seiten so cool beschrieben, dass ich das als meine Wissensperle für diese Woche identifiziert habe. Und ich mache das wieder ganz kurz, weil ich lese das ganz bewusst nicht vor. Das Witzigste bei dem Above-Average-Effekt ist, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, unsere eigene Kompetenz einzuschätzen. Und die Mehrheit der Menschen hält sich für überdurchschnittlich kompetent. Und dann schreibt er hier auch, das ist ja der Treppenwitz des Jahres, ne? Wie kann sich denn die Mehrheit der Menschen für überdurchschnittlich kompetent halten? Und damit hat er dann diesen Above-Average-Effekt beschrieben. Mhm. Kapitel Nummer 1. Und Kapitel Nummer 2, und wir haben uns ja immer vorgenommen, wir sind in diesem Podcast weder politisch noch kommentieren wir irgendwelche Weltereignisse. Aber dieser Dunning-Kruger-Effekt, der taucht ja immer mal wieder auch in den Medien auf. Und was ich hier halt eben ganz spannend finde, war die Aussage in diesem Kapitel, das ist alles ein Kapitel, dass es ein gewisses Maß an Intelligenz braucht, um seine eigene Kompetenz und sein eigenes Wissen auch zu beurteilen. Mhm. Und wer diese Kompetenz nicht hat, tappt dann immer in die Falle, dass er sich überdurchschnittlich kompetent hält. Mhm. Und damit wird dann halt deutlich, dass ein Satz, je dümmer, desto selbstbewusster, leider Gottes Realität hat. Und damit hat die Überschrift Dumm und Dümmer wirklich innerhalb von anderthalb Seiten mich völlig gecasht. Und ich finde dieses Kapitel in diesem Buch so gut. Und jetzt muss ich natürlich auch noch sagen, es geht in diesem Buch um Optimismus. Ne? Es geht nicht darum, dass man sich also irgendwie schlecht macht, sondern der Dirk Steffens versucht, die heutige Zeit mal bewusst optimistisch darzustellen und nutzt dafür natürlich dann auch solche Dinge. Das war meine Wissensperle. Dieses Kapitel hat mich so begeistert, dass ich es jetzt schon, glaube ich, mehrfach gelesen habe. Vielleicht, weil ich es nicht verstehe. Vielleicht, weil ich in irgendeinen dieser Effekte reingestolpert bin. Ich weiß es nicht, weil ich halte mich ja auch für überdurchschnittlich kompetent, ne?
Ja, egal, was ich jetzt raushaue, das wird ja jetzt auch immer schlechter sein als deins, ne? Womit wir bei einem anderen Phänomen wären, das wäre das Impostern. Aber egal. Was hat meine Wissensperle der Woche hat auch was mit einem Buch zu tun. Und zwar mit einem Buch, wo ich eine Sache wieder festgestellt habe. Und zwar, dass es okay ist, Dinge nicht vernünftig zu Ende zu lesen. Dieses Buch war so schlecht. Ich möchte aber nicht sagen, wie es heißt und von wem es geschrieben ist. Ich weiß es, ich könnte es sagen, aber ich möchte niemanden irgendwie da in eine Voreinnahme reinbringen. Für mich war dieses Buch so dermaßen schlecht, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das nicht aushalte bis zum Ende und gleichzeitig, und da sind wir, ich glaube, wir haben es in einer der letzten Folgen auch schon mal, habe ich gesagt, die Gleichzeitigkeit der Dinge aushalten. Und das habe ich geschafft. Ich habe das ausgehalten und ich habe einen Kompromiss mit mir geschlossen. Ich breche es nicht ab, denn ich möchte wissen, wie es ausgeht, aber ich breche es auch nicht ab und lese nur die letzte Seite, sondern ich lese bis ungefähr 30 Seiten vor Ende und die letzten 27 überfliege ich und die letzten drei, die lese ich nochmal richtig, damit ich wenigstens weiß, was da passiert ist am Ende. Dieses Buch war so schlecht, dass ich danach dachte, es hat sich nicht mal gelohnt, es so zu machen. Ich hätte 100 Seiten überfliegen sollen. Aber trotzdem bin ich jetzt dankbar, dass ich weiß, wie dieses fürchterliche Buch ausgegangen ist. Und das ist schön. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil früher hätte es zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder ich hätte nach den ersten 50 Seiten das Buch weggelegt und gar nicht mehr zu Ende gelesen. Oder ich hätte mich durchgequält bis zum Ende und hätte dann einfach nur geschimpft und gedacht, oh Gott, du hast deine Lebenszeit verschwendet. Warum hast du das getan? Und das war der perfekte Kompromiss für mich. Und ich hoffe, dass ich das so beibehalten kann, weil das war super. So habe ich nicht ganz so viel Zeit verschwendet. Also wie gesagt, retrospektiv hätte ich vielleicht auch nochmal irgendwie 50 Seiten weniger richtig lesen und einfach nur weiterblättern können. Aber das war gut. Und ich bin froh, dass ich das jetzt gelesen habe. Ich werde es nie wieder lesen und auch keinem weiterempfehlen. Womit wir bei einem Offboarding wären. Ich sag mal, das war ein schlechter Abschied.
Eindeutig, ja. Ja, und damit haben wir die letzte Folge schon rekapituliert, ne?
Ja, oh, witzig. Na dann, was haben wir denn gemacht? Für alle, die es nicht gehört haben.
Wir haben tatsächlich über Offboarding, über strukturiertes, professionelles Offboarding gesprochen. Nicht über Bücher, die man nicht liest, sondern wir haben uns tatsächlich darüber unterhalten, wie ein Beschäftigungsverhältnis enden kann und wie man dann dieses Thema strukturiert zu Ende bringt. Einmal administrativ, Schlüssel abgeben, Passwörter, PC löschen und dergleichen. Und sozio-emotional, so dass man sich immer wieder auch innerhalb einer überschaubaren Branche treffen kann, unterhalten kann und ein professionelles Offboarding hingelegt hat. Ja, das war letzte Woche. Und dann habe ich schon gesagt, auf dieses Thema freue ich mich richtig, ne?
Ja, genau. Jetzt heute werden wir nämlich über das Expertentum sprechen. Und bevor wir nochmal in die Expertise per Definition gehen, können wir das ja vielleicht verknüpfen mit der letzten Folge. Und zwar gibt es ja den großen Trend mittlerweile von den Leaving Experts zu sprechen. Ich meine, dass es aus dem Amerikanischen kommt, dieser Begriff. Und zwar sind das die Personen im Unternehmen, die als Experten betitelt werden, die ganz viel Wissen und auch Kompetenz, da kommen wir jetzt schon wieder so ein bisschen rein in die Definitionsgeschichte, also die wissen viel und die haben Kompetenz aufgebaut auf einem Gebiet. Und wenn die gehen, es wird so ein Loch, ein Wissensverlust in die Organisation gerissen, dass selbst mit einer Nachfolge es nicht mehr einfach zu besetzen ist, weil es halt an Expertise fehlt und diese ist nicht von heute auf morgen aneignenbar. Das ist, glaube ich, kein Wort. Die kann man sich nicht von heute auf morgen aneignen und schon gar nicht, wenn es halt firmenspezifisch sein muss, wenn es nicht eine Expertise in einem Fach ist, was ich mir auch woanders gut habe aneignen können, sondern wenn es halt sehr unternehmensspezifisch ist. Gott, also heute ist nicht so mit Reden.
Ja, aber diese Leaving Experts ist für mich eigentlich so ein Thema, ich betrachte das mal als neutral. Also die gibt es, die sind für ein Unternehmen auch kritisch. Ich reg mich eigentlich immer über die selbsternannten Experts auf, die so wie die Pilze aus dem Boden sprießen und aus meiner Sicht auch tatsächlich teilweise sich anmaßen, sich selber Experte zu nennen, weil ich glaube immer, das erste Thema ist für mich so eine Geschichte, wenn ich mich selber zum Experten mache, dann mache ich erstmal so gefühlt schon mal grundsätzlich irgendwas falsch. Wenn andere zu mir sagen oder über mich sagen, das ist ein Experte, der kennt sich aus, dann ist das was anderes, als wenn man es von sich selber behauptet. Und wir sind ja beide bei LinkedIn unterwegs und bei LinkedIn aktiv. Und wenn man sich tatsächlich mal die Vielzahl der Slogans anguckt in den LinkedIn-Profilen, wo dann irgendjemand sich selbst als Experte bezeichnet, Experte Nummer 1 in Deutschland, weltweit oder der Experte überhaupt. Oder wenn dann sogar schon Fernsehsendungen heißen, Experte für alles, ne? Mhm. Dann wird es irgendwo so ein bisschen komisch. Und dann sind wir beide gefordert, da so ein bisschen Klarheit ins Dunkel zu bringen.
Ja, denn was ist denn überhaupt Expertise? Darüber haben sich auch einige liebe KollegInnen aus der Wissensmanagement-Szene Gedanken gemacht und haben ein tolles Buch geschrieben, schon vor einigen Jahren. Und da kam jetzt vor weniger längerer Zeit die zweite Auflage raus, nämlich Wissenstransfer bei Fach- und Führungskräftewechsel, Erfahrungswissen erfassen und weitergeben. Können wir sehr empfehlen. Und ich werde jetzt die Definition aus dem Buch zum Thema Expertise vorlesen, weil ich das nicht hätte so schön zusammenfassen können. Hier steht, Experten und Expertinnen sind Fachleute, die komplexe Anforderungen in ihrem Beruf erfolgreich bewältigen und dafür auf ein hohes professionelles Wissen und Kompetenzen zurückgreifen, welche sie durch eine mehrjährige, intensive Beschäftigung mit ihrer Domäne erlangt haben.
Sehr cool, ja. Und da haben wir.
Was heißt das nämlich dann?
Da haben wir ja zwei Begriffe, die wir ja auch immer mal wieder regelmäßig benutzt haben, ne?
Wissen.
Und Kompetenz.
Richtig. Genau. Und das heißt auch, dass man sich langjährig damit auseinandergesetzt haben muss und dass man nicht heute noch kein Experte ist, aber morgen dann schon. Das ist ganz wichtig.
Ja, ja, und das ist so ein Thema. Wenn ich jetzt mal in den Rückspiegel gucke, ist ja jetzt ein paar Wochen her, da war ich auf der Paint Expo und da rannten dann auch ganz viele Experten rum oder das stand an ganz vielen Ständen geschrieben, dass Unternehmen dann diese Expertise haben und manchmal sind das tatsächlich dann Unternehmen, die noch nicht lange am Markt sind und dann auch wirklich ja, Leute dann das Unternehmen repräsentieren, die offensichtlich auch noch nicht allzu lange in dem Berufsfeld unterwegs sind oder in der Branche unterwegs sind. Und dann passt das definitiv nicht mit der Definition übereinander, ne?
Ja, genau. Und ich finde auch, was natürlich auch mit transportiert ist, mit welcher Erwartung geht man zum Beispiel in eine Nachbesetzung einer Stelle? Kann man erwarten, dass diese Person immer schon Experte, Expertin in dem Gebiet ist, wo der Vorgänger oder die Vorgängerin ausgeschieden ist? Weil je unternehmensspezifischer das Wissen ist, desto unwahrscheinlicher ist es ja, dass die Person Expertise in diesem Sinne mitbringt, denn die muss erst aufgebaut werden. Und dann gleich die Erwartung zu haben, dass alles genauso gut und oder sogar besser läuft als vorher, das ist schwierig. Dann fragt man sich halt, ob die Person das jemals erfüllen kann. Können Nachfolgende denn jemals das dann so erfüllen, wie man das sich in einer utopischen Vorstellung ausmalt?
Ja, ja. Und jetzt breche ich mal eine Lanze für die ältere Generation. Da passt dann natürlich auch irgendwas nicht zusammen. Wenn dann bei einigen Unternehmen in den Personalabteilungen schon von vornherein Bewerbungen aussortiert werden, wenn eine 5 im Alter vorne an der ersten Stelle steht, weil das ist ja im Prinzip dann zumindest schon mal eine Voraussetzung, dass man schon mal viele Jahre an Berufserfahrung gesammelt hat. Und der Widerspruch, der eigentlich sich, ich sag mal, ich kenne das seit 30, 40 Jahren eigentlich, der sich eigentlich immer durchzieht, wenn es um Bewerbungen geht. Man sucht junge Leute, die ganz viel Erfahrung mitbringen, die möglichst schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte in der Branche gearbeitet haben. Und da sind ja oft Widersprüche, die sich überhaupt nicht abbilden lassen.
Nee, und es fängt ja schon viel kleiner an. Ich kenne das noch von den Bewerbungen für Praktika. Und zwar nicht während der Schule. Klar, dass man da jetzt nicht großartig was reißt, wenn man in der 8. Klasse so ein Besuchspraktikum macht, ne? Aber für Praktika nach dem Abi oder nach dem Fachabi und während der Studienzeit, um halt erste Berufserfahrungen zu sammeln, wie schwer es ist, diese Praktikumsplätze zu bekommen, weil immer wieder die Aussage ist, oder dann die Absage kommt mit, es ist jemand, der mehr Erfahrung hat, den wir dafür genommen haben. Ja, aber wenn das doch meine erste Praktikumsstelle ist, wie soll ich denn Erfahrung mitbringen? Ich habe sie ja nicht. Ich möchte sie ja gerne bei dir machen, aber dann kann ich es nicht, weil ich habe nicht genug Erfahrung. Das ist halt so paradox in unserer Arbeitswelt. Wir suchen händeringend Leute, die arbeiten, aber lehnen sie ab, weil sie dann nicht genug Erfahrung haben. Ja, schwierig.
Ja, das ist so. Aber das ist schon mal, wenn man wirklich in so einer Folge darüber spricht, das ist tatsächlich so ein Thema, dieses Paradoxon, das hat man eigentlich von beiden Seiten, ne? Es ist tatsächlich so, dass die jungen Menschen die Chance nicht bekommen, Erfahrungen zu sammeln, wenn man sich da nicht bereit erklärt, denen die Möglichkeit zu eröffnen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, dass die Leute, die dann einen riesen Erfahrungsschatz mitbringen, aus was für Gründen auch immer, dann irgendwo zum Jobwechsel gezwungen werden und dann feststellen müssen, dass sie mit, weiß ich nicht, Mitte 50 schon zum alten Eisen gehören und keine Chance mehr haben, einen Job irgendwo zu kriegen. Mhm. Wenn man sich das dann wirklich mal überlegt, gerade auch in Zeiten des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels, den wir haben, dann passt das alles nicht so richtig zusammen, was wir in der Arbeitswelt tatsächlich so zusammenbringen.
Jetzt haben wir gar keine Lösung dafür. Fühlt sich auch ein bisschen schlecht an, muss ich sagen.
gebe ich dir tatsächlich recht. Das ist wirklich so, ne? Also für mich ist eine Sache immer wichtig, dass man erstmal wirklich diese Beschreibung, wenn wir jetzt nochmal diese Wissenstreppe zitieren und diskutieren, wir haben das Thema Wissen, das heißt Informationen und Erfahrungen, dann haben wir die erste Kategorie. Dann bauen wir Kompetenz auf, indem wir halt ins Handeln kommen, unsere Erfahrungen, unser Wissen umsetzen. Und wenn wir das ganze Thema jetzt auch noch erfolgreich in komplizierten Situationen erfolgreich in der Praxis anwenden, mehrjährig anwenden, dann bauen wir Expertise auf und dann darf man uns Experte nennen. Und das machen dann in der Regel andere und das sollte man nicht selber machen.
Ja, jetzt könnt ihr euch ja mal fragen, jetzt haben wir gleichzeitig geredet und gar nicht vorher. Was wolltest du sagen?
Sollte man sich selber zum Experten machen?
Also ich habe auch immer gehört, dass man das nicht selber machen soll. Du bist Experte, wenn jetzt jemand anderes das sagen würde über dich, dann wäre das vielleicht so. Ich würde mich woanders jetzt nicht als selber, also wenn ich jetzt einen Teaser-Text für mich schreiben soll, weil ich halte einen Vortrag, ich halte eine Keynote oder so und ich soll den Text über mich selber schreiben, würde ich nicht schreiben, ich bin Expertin für Wissenstransfer. Wenn der Auftraggeber das macht, dann wäre das fein für mich. Mhm.
Ja, sehe ich genauso, würde ich genauso handhaben. Also ich würde das auch nicht in einen LinkedIn-Slogan schreiben. Ich würde das nicht auf eine Visitenkarte schreiben oder in irgendeinen Flyer, sondern das sollen dann andere sagen. Ich hoffe, dass das in meinem Flyer nicht drinsteht.
Oh Gott, ich habe auch schon, ich denke die ganze Zeit darüber nach, habe ich das irgendwo stehen? Naja, egal. Fragen wir euch doch mal, ihr lieben Zuhörenden, was ist denn für euch Expertise und habt ihr schon mit Experten und Expertinnen zu tun gehabt, zum Beispiel in euren Unternehmen? oder nicht, dann lasst es uns doch wissen und schreibt es uns in die Kommentare oder schickt uns eine Nachricht auf LinkedIn oder sonst wo. Ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt. Und ansonsten würde ich sagen, werden wir jetzt mal unsere LinkedIn-Profile checken und du deinen Flyer. Uns bleibt nichts anderes mehr zu sagen als abonniert die Glocke.
Ja, das ist doch mal ein guter Plan. Ich gucke aber selber gleich auch in meinen Flyer, nicht, dass da irgendwo was drinsteht.
Ja.
Und nächste Woche berichten wir darüber.
Genau.
Bis dahin.
Ciao, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
Ja, das war's für heute mit dem Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackier- und Beschichtungsbranche. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet neue Ideen und Impulse für euren Betrieb mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenwünsche habt, kontaktiert uns gerne, zum Beispiel über LinkedIn. Unsere Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, Wissen teilen ist Macht.